Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Am Tag nach der abgesagten Bankenfusion stellt sich die Frage, was machen denn Commerzbank und Deutsche jetzt strategisch anstelle der Fusion? Und was steckt hinter dem deutlich geschrumpften Gewinn bei Daimler? Sind die Quartalszahlen womöglich Vorbote einer Gewinnwarnung, die folgen könnte? Das sind zwei von vielen Themen dieses letzten Börsentags der Woche. Gleich mehr dazu. Zum Start aber Bayer. Die Hauptversammlung, die um 10 Uhr in Bonn begonnen hat, die Hauptversammlung, in der den Aktionären erklärt werden muss, weshalb es eine gute Idee war, Monsanto für mehr Geld zu kaufen, als man selbst noch an der Börse wert ist. Beobachterin in Bonn vor Ort ist Ute Scheins. Frau Scheins, weil Hauptversammlungen ja auch immer etwas von Spektakel an sich haben. Wie sieht es denn aus am Ort, drinnen und draußen?
Ja, es gab tatsächlich ein bisschen Spektakel, vermutlich aber auch nicht mehr als sonst. Aber draußen tummelten sich, ich sage mal, die üblichen Verdächtigen. Es waren unter anderem Kapitalismusgegner, die vor allem darauf hingewiesen haben, dass eben Bayer jetzt ganz viele Stellen streichen muss oder streichen wird und dass man eben das System, unser System, Wirtschaftssystem dafür verantwortlich macht. Und es gab Umweltschützer, ich habe ein bisschen Rauch gesehen. Es ist eine große Puppe, wurde hochgehalten, aufgeblasene Puppe, die sehr nach dem Vorstandschef Werner Baumann ausgesehen hat. Und also da war schon richtig was los. Und drinnen saßen eher so ein bisschen die Aktionäre mit etwas längeren Gesichtern. Und um überhaupt reinzukommen in den Konferenzraum, musste man durch ewige Sicherheitsschleusen durch. Das war also ein unglaubliches Sicherheitsaufgebot, was da drumherum war. Man hat auch viel Polizei gesehen. Sirenen habe ich zwischendurch mal gehört. Und vor allen Dingen haben die einen durchleuchtet wie am Flughafen.
Nun hat Bayer ja auch einiges zu erklären. Einen enormen Kursverlust der Aktie, ein wahrscheinlich unterschätztes Prozessrisiko in den USA durch den Unkrautvernichter Wirkstoff Glyphosat. Ein Risiko, das man sich ja mit Monsanto zugleich eingekauft hat. Wie wird das denn jetzt erklärt?
Ja, Werner Baumann sagt ganz klar, wir haben auf Grundlage der Informationen entschieden, die wir damals hatten und auch Gutachten anfertigen lassen zu den Risiken, zu den möglichen und sind eben zu dem Ergebnis gekommen, dass man auf Grundlage der Infos, die man hat, dass das eben ein guter Schritt ist, diese Akquisition, wenn man diesen Markt des Agrargeschäfts als zukunftsträchtig sieht und sich Bayer und Monsanto allein von den analytischen Argumenten her gesehen doch sehr ergänzten. Ja, und er vertraut auch drauf und steht weiter zu dem Wirkstoff, zu den Produkten, Stichwort Glyphosat, weil er sagt, verweist immer auf hunderte von Studien, die beweisen sollen, dass die Produkte eben harmlos sind, kein Krebsverdacht oder kein Zusammenhang besteht bei sachgemäßer Anwendung. Und er vertraut halt sehr darauf, dass die zwei Prozesse, die jetzt in erster Instanz verloren sind, dass die Verfahren eben nachher vor professionellen Richtern außerhalb dieser Laien Jurys eben anders weitergehen.
Was haben Sie denn für einen Eindruck von Bayer-Chef, von Werner Baumann? Ist der überzeugend?
Ja, also er ist auf dieser sachlich-analytischen Ebene kann er das halt wunderbar erklären. Also er ist auf dem Papier überzeugend. Praktisch, faktisch hat man den Eindruck, dass eben seine Botschaften nicht bei den Menschen ankommen, weil die gucken auf ihre, das sind Aktionäre, die schauen, wie entwickelt sich der Kurs und da geben die zwei Sachen auseinander und er wirkt auch angestrubbelt, würde ich fast sagen. Also man sieht, er hat federn lassen müssen und er wirkt fast sehr, teilweise auch beleidigt. Also er ist sehr nüchtern, sehr sachlich, er bleibt bei seinen sachlichen Argumenten und zwischendurch spürt man auch, hat man den Eindruck, es ist auch verletzt für das, was da passiert ist.
Zwei Dinge würde ich noch kurz anbringen. Es war ja erwartet worden, dass Bayer Gegenwind bekommt von Investoren, von der Wertpapiertochter der Sparkassen zum Beispiel, Deka. War das so? Gab es diesen Gegenwind?
Heute Nachmittag finden erst die Abstimmungen darüber statt, ob der Vorstand und Aufsichtsrat entlastet werden. Aber vorab mit den Vermögensverwaltern, mit denen ich gesprochen habe, die haben schon signalisiert, entweder teilweise, dass sie sich enthalten oder dagegen stimmen. Aber ob es dazu nachher kommt, also das steht noch auf einem völlig anderen Blatt.
Und auf der zeitlichen Ebene, da müssen wir also, um zu wissen, ob Vorstand und Aufsichtsrat entlastet werden, oder das wissen wir erst am Nachmittag?
Genau, oder vielleicht auch abends. Ich vermute, dass es heute später wird.
Der Gedanke aber, dass die Abstimmung verschoben werden könnte, der ist nicht mehr da.
Das muss mich zeigen. Also der Gedanke, das wird ja erstmal nicht publiziert so offen. Vorher hat es geheißen, möglicherweise eine Idee von Seiten der Kleinaktionärsschützer. Aber man muss halt schauen, wo es hingeht.
Danke. Aus Bonn, von der Bayer Hauptversammlung war das Ute Scheins. Und diese Hauptversammlung, die wechselt nun thematisch nach Frankfurt in den Börsensaal zu Dorothee Holz und dem Frankfurter Finanzwissenschaftler Christoph Schallast. Bayers Führungsriege, Monsanto, die Frage, was genau verändert sich denn, wenn eine Entlastung in Frage gestellt wird oder nur sehr schwache Abstimmungsergebnisse zustande kommen? Machen wir damit weiter, die Frage an Sie weiter. Wenn das so käme, was bewirkt das denn?
Naja, der Fall Bayer ist sicher sehr besonders. Selten haben sich im Vorfeld so viele Großaktionäre in Stellung gebracht und wollen dem Vorstand die Entlastung verweigern. Bevor wir auf den besonderen Fall Bayer eingehen, sollten wir uns aber doch noch dieses wichtige Mittel der Aktionärsdemokratie, also Entlastung, Nichtentlastung, genauer anschauen. Und bei mir ist tatsächlich Professor Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance. Herr Schallast, die Entlastung der Organe von Aktiengesellschaften, die ist ja ganz genau geregelt, und zwar im Aktiengesetz. Können Sie uns in einfachen Worten sagen, was da drin steht?
Ich werde mich bemühen. Also zunächst einmal steht in § 120 Aktiengesetz, dass eben diese Entlastung stattfinden muss. Und man muss ehrlicherweise sagen, die Norm hat vor allem eine psychologische oder symbolische Bedeutung. Das heißt also, es gibt keine weiteren Folgen. Weder werden dadurch mögliche Schadenersatzansprüche gegen Vorstände oder Aufsichtsräte abgeschnitten, wenn denn Entlastung erteilt wird. Und umgekehrt heißt keine Entlastung auch nicht, dass irgendwelche Ansprüche geltend gemacht werden können. Und heißt auch nicht, dass ein Vorstand etwa abtreten muss oder entlassen wird. Das entscheidet eben allein der Aufsichtsrat.
Der Aufsichtsrat hat die Macht, die Aktionäre sind, haben sie nicht, wäre ein stumpfes Schwert, darauf kommen wir noch. Aber wenn Vorstand und Aufsichtsrat entlastet werden, zum Beispiel mit großer Mehrheit, heißt das dann nicht automatisch auch, die Aktionäre sind mit allem einverstanden?
Nein, das heißt das gerade nicht. Das Aktionären bleibt es frei, auch gegen einzelne Vorstände oder Aufsichtsräte, wenn sie denn solche Ansprüche sehen, Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Das geschieht auch immer wieder, muss man sagen. Also die Entlastung hat wirklich vor allem eine Bedeutung für vertrauensbildende Maßnahmen. Das heißt also, die Aktionäre in ihrer demokratischen Hauptversammlung geben eben bekannt, dass sie in ihrer Mehrheit hinter einem Vorstand und hinter einem Aufsichtsrat stehen. Und ich denke, einem Vorstand, der einen solchen Vertrauensbeweis bekommen hat, da muss schon was passieren, dass der Aufsichtsrat ihn dann tatsächlich entlassen würde.
Schauen wir auf den umgekehrten Fall. Wichtige Aktionäre von Bayer, DK, Union Investment, BlackRock, ISS, die drohen mit einer Nichtentlastung. Was glauben Sie, droht Baumann tatsächlich, also Baumann und dem Aufsichtsrat tatsächlich ein Debakel, oder können sie sich doch noch retten?
Ich glaube, Herr Baumann muss genau erklären, wie die damalige Prüfung durchgeführt wurde. Weil man hat ja von diesen Prozessen gewusst und man hat dieses Risiko eingeschätzt. Auf der anderen Seite sind natürlich unternehmerische Entscheidungen immer notwendig und sie haben immer ein Risikoelement. Das nennen wir Business Judgment. Und wenn es eben in diesem Rahmen war, dann denke ich mir, ist das auch okay.
Machen wir das ein bisschen weiter, öffnen wir das rechtlich nicht bindend. Wie gesagt, ein stumpfes Schwert, wenn er nicht entlastet würde. Was würde das denn heißen trotzdem?
Also ich glaube, so stumpf ist es auch wieder nicht. Natürlich hat es keine rechtlichen, sofortigen, unmittelbaren Folgen. Nur ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Aufsichtsrat einen Vorstand nicht entlässt, der von der Hauptversammlung nicht entlastet wurde. Also ich glaube, das folgt dann automatisch. Also entweder tritt man zurück, weil man kein Vertrauen mehr hat von der Mehrheit, oder aber man muss in Kauf nehmen, dass der Aufsichtsrat einen ablöst. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein schwerer Karriereknick.
Also es könnte heute Abend, wenn es tatsächlich eine Mehrheit für eine Nichtentlastung gäbe, tatsächlich auch einen Rücktritt Baumanns geben?
Ich kann mir das vorstellen. Natürlich kommt es immer auf die rechtlichen, sage ich mal, Rahmenbedingungen auch seines Vertrages an. Er wird ganz bestimmt nicht heute Abend zurücktreten. Er wird sich das nochmal anschauen. Er wird sich beraten lassen. Aber ich glaube schon, wenn keine Entlastung erteilt wird, kann das Konsequenzen haben. Ich bin sogar sicher, es wird dann Konsequenzen haben.
Dann dürfen wir sehr gespannt sein. Es gab bisher diesen Fall noch nie gegen einen amtierenden DAX-Vorstand. Aber es gab schon mal eine Nichtentlastung bei einem ehemaligen DAX-Vorstand, und zwar beim Börsenchef, ehemaligen Börsenchef Kengeter. Da war ja wirklich ein dicker Brocken da, der Vorwurf des Insiderhandels. Kann man das überhaupt vergleichen, jetzt diese Geschichte Monsanto-Kauf und Insiderhandel?
Nein, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Insiderhandel letztendlich war ja ein Vorwurf, der in strafrechtlich hineingeht und ganz viele andere Elemente hat, auch ein persönliches Bereicherungselement, wenn es denn berechtigt gewesen wäre. Hier geht es wirklich um eine unternehmerische Entscheidung. Wenn man solche Entscheidungen nicht mehr trifft, dann kann man überhaupt keinen Fortschritt im Unternehmen durchführen. Insoweit wirklich auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, wenn ein Vorstand erklären kann, aufgrund welcher rational nachvollziehbarer Überlegung und welcher Prüfung, es wurde ganz bestimmt eine Unternehmensprüfung, Diligence, sehr umfangreich durchgeführt, dann kann er das auch rechtfertigen.
Nochmal dieses Instrument, Entlastung, Nichtentlastung. Was sagt das über unsere, die deutsche Aktionärsdemokratie und die Gesetzgebung dann auch aus? Ist das was Gutes, was Wichtiges?
Es ist ein wichtiges Instrument. Es wird vielleicht zu selten benutzt, weil Sie hatten es ja schon angesprochen. Bisher hatten wir noch keine Nichtentlastung eines DAX-Vorstands. Ich glaube, wir werden das aber in Zukunft öfter sehen, weil Aktionäre ihre Rechte aktiver wahrnehmen. Das merkt man. Auch die sogenannten institutionellen Anleger werden aktiver in ihrem Verhalten. Und von daher, denke ich mir, werden wir dadurch ganz schön unruhige Hauptversammlungen in Zukunft sehen.
Also viele Vorstände müssen sich warm anziehen. Das war Professor Christoph Schallerst von der Frankfurt School of Finance. Dankeschön.
Danke auch von mir an Christoph Schallerst. Dorothee Holz, wie sieht denn die Meinung im Börsensaal aus, soweit sie am Bayer-Kurs ablesbar ist?
Ja, interessanterweise sind die Aktionäre da wohl gar nicht so pessimistisch. Die Aktien haben gestern schon zugelegt nach den Zahlen und legen auch heute weiter zu um 0,3%.
Ein anderes Thema abseits von Bayer, denn das gab es auch. Die Deutsche Bank sorgt weiter für Gesprächsstoff, auch nach der abgesagten Fusion. Heute gibt es eine Zahlenlieferung und die sieht vor allem für die Investmentsparte nicht so gut aus.
Ja, das ist ganz klar die Schwachstelle. Zu Jahresbeginn brachen die Erträge im Handel mit Anleihen und Aktien um fast ein Fünftel ein. Die Investmentsparte hat einen Verlust von 88 Millionen Euro gemacht. Insgesamt hat die Bank im ersten Quartal allerdings 200 Millionen Euro verdient. Das verdankt sich aber vor allem Einsparungen. Doch wegen des schwachen Investmentbankings hat die Deutsche Bank die Prognose fürs gesamte Jahr gesenkt. Und dieses Jahr kann man damit also ziemlich abschreiben. Die Aktien rutschen um 2,5% ab.
Und nochmal Zahlen fürs erste Jahresquartal. Der Daimler-Gewinn, der fällt überraschend stark.
Ja, und das ist kein guter Abtritt für Daimler-Chef Dieter Zetsche. Das sind seine letzten Quartalszahlen. Im Mai gibt er den Stab ab und hinterlässt tatsächlich seinem Nachfolger ein sehr schwieriges Umfeld. Daimler hat schon angedeutet, dass die Jahresprognose vielleicht wackeln könnte, denn im ersten Quartal ist der Gewinn um 7,5% zurückgegangen. Schwache Verkaufszahlen, hohe Kosten wegen der vielen Umstellungen in der Autobranche. Auch das könnte auf eine Durchstrecke hindeuten, aber die Aktien auch höher, und zwar 1,2%.
Zahlen zum dritten gab es von Conti, dem Autozulieferer, aber da sah die Reaktion ganz anders aus.
Ja, das ist ein Lichtblick. Conti hat zwar auch einen Gewinneinbruch gemeldet, aber der fiel nicht so schlimm aus wie befürchtet. Die Aktien ziehen um 2,5% an.
Der Tag insgesamt, es gab ja 9 Tage im DAX in Folge mit Plus vorher.
Gestern gab es mal eine kleine Atempause, heute wieder Erholung. Der DAX 0,2% höher bei 12.307 Punkten. Und ich schließe noch den Euro an. Der ist unverändert bei gut einem Dollar 11. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 47 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,09%. Gold liegt 3 Dollar zu auf 1.280 Dollar.
Dorothee Holz war das aus dem Frankfurter Börsensaal. Vielen Dank. Die USA sind zum weltgrößten Produzenten von Erdöl geworden, noch vor Saudi-Arabien. Das geschieht auch dank riesiger neuer Vorkommen in Texas und in Neumexiko im sogenannten Permbecken. Friedlich hat dieser Überfluss die Branche aber nicht gemacht. Gestern gab es Berichte, nach denen zwischen Chevron, dem zweitgrößten US-Konzern, und der Nummer 5, der hierzulande weithin unbekannten Occidental Petroleum, ein wahrer Bieterkampf entbrannt ist um ein vergleichsweise kleines Unternehmen, das aber wichtige 240.000 Hektar im Permbecken besitzt. Wer gewinnt, ist offen. Fest steht aber, dass Occidental mit den eigenen Ressourcen des Permbeckens im Rücken einen ganz besonderen Ehrgeiz an den Tag legt. Occidental will sich nämlich vom Klimasünder zum Klimaretter wandeln und noch mehr Öl dabei produzieren als vorher. Wie diese seltsame Wandlung funktionieren soll, dazu das Firmenporträt von Heike Wipper führt.
Das sind gute Zeiten für Vicky Hollop. Im Oman, in Abu Dhabi und Kolumbien produziert ihr Unternehmen, Occidental Petroleum, immer mehr Öl und Gas. Es ist der größte Ölproduzent im Permischen Becken, das größte Ölfeld der US-Geschichte in Texas. Wir wollen unsere Öl- und Gasproduktion in diesem Jahr um 9-11% steigern. Unsere langfristige Wachstumsprognose liegt bei 5-8% oder mehr, erklärte die Vorstandsvorsitzende des fünftgrößten US-Öl- und Gaskonzerns mit 11.000 Mitarbeitern, seine rosige Zukunft aufgrund des steigenden Ölpreises und der weltweit rapide wachsenden Nachfrage nach dem schwarzen Gold, trotz der von fossilen Brennstoffen verursachten Treibhausgase wie Methan und Kohlendioxid, die Hauptursache des Klimawandels. Doch jetzt hat die gelernte Mineralogin einen Plan, um die Welt von dem gefährlichen CO2 zu befreien. Leere Ölfelder sollen Endlager für industrielles CO2 werden. Schon seit 40 Jahren presst Occidental Petroleum CO2 aus unterirdischen Lagerstätten in fast erschöpfte Ölfelder, um die Ausbeutung um bis zu 25% zu steigern. Und nun will sie industrielles CO2 in großen Mengen in ihre Ölfelder pressen, um noch mehr Öl zu gewinnen und das Treibhausgas für immer tief in die Erde zu pumpen. Eine Win-Win-Situation, sagt Vicky Hollop. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung können wir eine führende Rolle bei der Abscheidung von CO2-Emissionen übernehmen. Das ist gut für unsere Aktionäre und das Klima. Tatsächlich erwägt Occidental Petroleum bereits, das abgetrennte CO2 eines Ethanolherstellers aus Houston zu seinen Ölfeldern zu transportieren und zur Ölförderung zu nutzen. Wohl auch, weil die US-Regierung neuerdings Steuergutschriften für die Abscheidung und Speicherung von CO2 vergibt. Dass die fossile Brennstoffbranche von den Steuergutschriften profitiert, halten Umweltschützer wie Alex Dukas von der Klimaschutzorganisation All Change International in Washington für ein großes Problem. 60% des globalen Wachstums der Öl- und Gasproduktion bis 2030 kommt aus den USA. Angesichts der Klimaerwärmung und ihrer Folgen ist die Vorstellung, dass wir Öl- und Gasunternehmen subventionieren, um noch mehr fossile Brennstoffe aus dem Boden zu holen, erschreckend und völlig absurd. Je mehr sich Occidental Petroleum über verbesserten Umsatz und Imagepflege freue, umso fraglicher sei ihr wirkliches Interesse am Klimaschutz, findet Alex Dukas. Die Firma sollte darüber nachdenken, wie sie am besten aus dem Ölgeschäft aussteigt, anstatt noch mehr Geld in die Ölproduktion zu stecken. Occidental hat inzwischen einen Bericht vorgelegt und gelobt darin, nicht nur das Gasabfackeln, bei dem Methan freigesetzt wird, bis 2030 abzuschaffen und industrielles CO2 in seinen Ölfeldern zu lagern. Hinzu kommt, sagt Julio Friedman, Forscher für globale Energiepolitik an der Columbia-Universität in New York, Occidental investiert auch in Start-ups und Technologien, die es schaffen, CO2 abzuscheiden. Net Power zum Beispiel, ein klimaneutrales Gaskraftwerk in North Carolina. Oder Carbon Engineering, eine Firma in Kanada, die eine revolutionäre Technologie entwickelt hat, um Kohlendioxid direkt aus der Luft zu filtern. Aber bis die Anlagen im großen Stil zur Dekarbonisierung eingesetzt werden können, vergeht noch viel Zeit, warnt Dan Cohen, Professor für Umweltingenieurswesen an der Rice-Universität in Texas. Beide Firmen glauben, dass sie ihre hohen Kosten für die Abspeicherung von CO2 senken können. Aber NetPower nimmt gerade erst ein entsprechendes Demonstrationsprojekt in Arbeit. Carbon Engineering sagt, dass es seine Kosten auf $100 pro Tonne CO2 senken kann. Aber das ist immer noch viel zu viel. Es handelt sich um Technologien, die erst in 5 oder 10 oder 25 Jahren richtig zum Zuge kommen. Während Kohlendioxidemissionen weltweit weiter nach oben klettern, wird Occidental Petroleum auch weiterhin so viel Öl und Gas wie möglich produzieren. Immerhin hat das 99 Jahre alte Unternehmen aus Houston alleine im Permischen Becken unerschlossene Öl- und Gasvorräte für die nächsten 17 Jahre. Und es pflegt seine internationalen Kundenbeziehungen, seit die Obama-Regierung den Ölexport vor 4 Jahren nach einem 40-jährigen Verbot wieder erlaubt hat. Tatsächlich will es seinen Ölexport aus dem Permischen Becken im nächsten Jahr auf 95 Millionen Liter pro Tag verdoppeln. Und seit die weltweite Ölnachfrage laut der Internationalen Energieagentur bis 2025 um 160 Millionen Liter pro Tag ansteigt, ist klar, dass sein Geschäft auch weiterhin gut läuft und mit der Abscheidung und Speicherung von industriellem CO2 vielleicht noch viel besser.
Das Format-Porträt war das von Heike Wipperfürth, auch nachzulesen und nachzuhören auf deutschlandfunk.de. Häfen, Eisenbahnlinien, andere Infrastrukturprojekte. Mit der neuen Seidenstraße will China Asien, Afrika und Europa wirtschaftlich enger verbinden. In Peking hat nun ein Gipfel dazu begonnen. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröhnrich.
Chinas Präsident Xi Jinping versprach zu Beginn des Treffens mehr Offenheit. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßte das. Er hatte vor dem Treffen faire Bedingungen gefordert und im Deutschlandfunk gesagt:
Das wird nur dann eine Chance für alle Beteiligten, wenn es sich verbindet mit offenen Märkten, mit fairen Wettbewerbsbedingungen auf beiden Seiten der Seidenstraße, wenn deutsche Unternehmen in China die gleichen Rechte haben wie chinesische Unternehmen in Deutschland. Wir brauchen beispielsweise ein Investitionsgesetz zwischen der Europäischen Union und China.
Altmaier betonte zudem, wichtig sei es, dass auch Europa geschlossen auftrete. Postchef Frank Appel hat die bevorstehende Portoerhöhung für Briefe verteidigt. Bis Ende Mai werde entschieden, wie viel ab Juli etwa für den Standardbrief fällig werde. Möglich sind nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur bis zu 90 Cent. Appel hält ein höheres Porto für notwendig, weil
wir haben Inflation, wie alle Unternehmen, und wir haben zusätzlich das Phänomen, dass unsere Volumen im Briefbereich deutlich rückläufig sind. Und das kann man nicht durch Produktivitätssteigerung ausgleichen. Wenn man also weiterhin sehr gute Qualität liefern will und die Mitarbeiter gut bezahlen möchte, dann kann man das auch nicht dadurch erreichen, dass man nur Produktivität steigert, sondern eben auch die Kosten weitergibt an die Menschen.
Appel betonte allerdings für das Paketgeschäft, einen Zuschlag für die Haustürzustellung für die private Kundschaft werde es nicht geben. Das sei eine Entscheidung für Geschäftskunden wie Amazon, die mögliche Preissteigerungen der Post weitergeben könnten. Das komplette Gespräch mit Postchef Appel hören Sie 17.05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft. Wörterbücher von Pons und Langscheid kommen künftig aus einem Verlag. Das Bundeskartellamt gab grünes Licht für den Kauf von Langscheid durch Pons, das zur Verlagsgruppe Klett gehört. Beide Verlage hätten zwar zusammen hohe Marktanteile bei gedruckten Wörterbüchern. Allerdings seien die Märkte Bagatellmärkte mit nur geringem Umsatz. Hinzu komme der hohe Wettbewerbsdruck durch digitale Angebote.
Sina Fröndrich war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Die abgesagte Bankengroßfusion ist Thema für die Wirtschaftskommentatoren an der Auswahl jetzt in der Wirtschaftspresseschau.
Damit sei vor allem ein politisches Projekt gescheitert, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dass die Banken die Wünsche der Politik nicht in ein Geschäftsmodell umformen konnten, ist für den Finanzminister enttäuschend. Aus wettbewerblicher Sicht wäre der problembeladene Champion aber riskant gewesen. Denn die Finanzkrise hat gezeigt, dass große Banken nicht einfach abgewickelt werden können und womöglich vom Steuerzahler gerettet werden müssen. Die Industriepolitik von Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier lebt von der Prämisse Größe bedeute Stärke. Das kann so sein, muss es aber nicht. Vielleicht überlegt die Frankfurter Rundschau, ist Scholz jetzt doch ganz glücklich darüber, dass seine Großbankvision gescheitert ist. Das sollte er auf jeden Fall sein. Der Widerstand gegen einen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank, sei es von Seiten der Arbeitnehmer, der Öffentlichkeit oder von Wissenschaftlern, dürfte Scholz in seiner Vehemenz und Einhelligkeit überrascht haben. Dieses Projekt hätte ihm politisch wie wirtschaftlich noch richtig schmerzhaft auf die Füße fallen können. Der Tagesspiegel aus Berlin hat eine Idee, wie es jetzt mit der Commerzbank weitergehen könnte. Anders als die Fusion mit der Deutschen Bank könnte ein Zusammengehen mit einer europäischen Großbank durchaus Sinn ergeben. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass auch Deutschland sich einen stärkeren europäischen Binnenmarkt wünscht. Mit der niederländischen ING stünde eine Bank bereit, die im Gegensatz zur Deutschen Bank mit viel weniger hausgemachten Problemen kämpft. Während eine deutsch-italienische Fusion auch politisch heikel wäre, gibt es rational wenig Argumente gegen einen deutsch-niederländischen Zusammenschluss. Nach Einschätzung der Süddeutschen Zeitung wäre es von vornherein besser gewesen, nicht einen nationalen Banken-Champion zu schaffen, sondern einen europäischen. Institute aus Frankreich, Italien oder den Niederlanden haben ja bereits ihr Interesse an der Commerzbank signalisiert. Auch die Deutsche Bank sollte sich einen europäischen Partner suchen. Aber diese Fusion sollten die Banken bitteschön selber angehen, ohne Politiker, die sie womöglich in die falsche Richtung drängen.
Mit der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Peter Sawicki. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.